Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Bei uns ist die Maxime, es wird nichts Abgepacktes gekauft.
Okay. Ja, das ist auch, da muss man auch sagen, das ist ja auch ein Verpackungswahnsinn.
Nee, nicht nur Verpackungswahn, sondern ist auch gerade im Fleisch- und Wurstsektor gibt es ja genug Berichte auch über die Firmen, die so ein Kram herstellen. Und wenn ich zum Metzger Fricke gehe in der Osterstraße, das ist ein Biometzger, da kannst du noch fragen, wie hieß denn jetzt die Kuh? Weißt du? So, man kann ja noch nachgucken, sagen, das ist der Euter von der Kuerne, der da vorne in der Auslage liegt. So, ne? Ja. Und die Schlachten hier, ich glaube in Rellingen haben die ihren Schlachtbetrieb und das ist genau nachvollziehbar, ist biozertifiziert. Natürlich zahlst du das mit, du hast aber auch eine 1A-Qualität.
Ja. Ja, das ist schon manchmal eine spannende Mentalität, wenn die Menschen abends ZDF gucken, sich dann darüber aufregen, dass da Berichte sind über Massentierhaltung und ganz schlimme Dinge.
Genau.
Und als allererstes sollte dann jeder mal zu seinem Kühlschrank gehen und gucken.
Genau. Ist ja der dieses geflügelte Wort passt nämlich dann immer hier.
Geflügelte Wort ist auch gut.
Das geflügelte Wort. Du kaufst für 80 Cent kaufst du deine Grillwurst bei Aldi und haust sie dann auf den Weber-Grill. Was ist ja bescheuert.
Hm. Ja. Ja, so, wir gut. Sind mittendrin, statt nur dabei. Ich bin eben ein bisschen zu spät gekommen, hab dir noch ein Bild geschickt aus dem Stau. Der Grund des Staus war dann, wie ich sehen konnte, auf der linken Spur mit, übrigens, da muss ich auch immer lachen, vielleicht sollte das jeder nochmal ganz kurz für sich selber rekapitulieren. Wie weit stellt man ungefähr ein Warndreieck weg? Also eins auf jeden Fall nicht, nicht 10 Meter vors Auto, das bringt nicht mehr viel. Ja, so ein Warndreieck sollte man schon locker mal 50 Meter vor das Auto stellen, das macht dann Sinn. Ja, und da stand auf der linken Spur eine S-Klasse, W220, also alte S-Klasse, 20 Jahre alt oder älter. Und ein junger Mann, davor war ein BMW, ich glaube, der gehörte zu dem jungen Mann, vielleicht hatten die das Auto gerade irgendwo geholt. Da sieht man, diese Autos, also gerade so ein W220, hat natürlich über diesen richtig günstigen Preis einen riesen Reiz.
War der liegen geblieben oder der BMW?
Nee, es war die Haube von dem Mercedes offen.
Ach so.
Und was aber heutzutage natürlich genauso ist wie auch vor 20 Jahren. Also auch vor 20 Jahren konntest du ja, wenn du ganz jung warst, wenn du Bock hattest, eine S-Klasse zu fahren, hast du ja einen 116er gekauft und hast hoffentlich 2 Jahre TÜV gehabt. Das Interessante beim 116er war, wenn du den damals gekauft hast, der Technik und Fahren tut er irgendwie immer. Also er läuft vielleicht nicht so gut, aber er läuft. Er schaltet vielleicht nicht so gut, aber er schaltet. Das Problem damals war Rost, 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 Rost. So. Beim W220 ist das Problem zwar auch Rost, 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 aber leider meistens an Teilen, wo der TÜV den nicht rauszieht, weil wenn eine Tür rostig ist, sagt der TÜV, ja, ist halt rostig, nicht so schön. Korrosion im Auge behalten, aber vielleicht nicht so schlimm. Aber die Technik und die Technik eines W220 in Relation zu den Kaufpreisen ist, ich sag mal, dreimal Totalschaden. Ne? Also gerade wenn du als junger Mensch dir so ein Auto kaufst mit Luftfederung und allem drum und dran, das zieht dir sowas von die Hose aus. Und deshalb, was auch immer da war, so ein Auto ist nur in der Anschaffung günstig. Alles andere wird dann teuer. Und es ist ja auch nicht mehr so, dass du dann sagst, ey, lass uns mal gucken, wir bringen den jetzt in die Scheune von einem Kumpel und dann brauchst du irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Werkzeug, irgendwie einen 13er Schlüssel und so weiter und dann kriegst du vieles auseinandergebaut. Nee, bei dem Auto ist ja erstmal angesagt, lass mal auslesen die Kiste. Mhm. Das heißt, du brauchst schon mal erstmal Elektronik. Gut, dafür gibt es ja heute sogar Software fürs Handy und so, gibt es ja viele Möglichkeiten, aber Fakt ist eben, das, was dann kaputt ist, kostet Geld und alles, was du bei Mercedes kaufst, auch gerade an Ersatzteilen, das wird richtig sportlich. Also von daher, vor so einem Auto muss man einen schon so ein bisschen warnen. Ne?
Du hast das richtig sportlich, passiert auch diese Woche. Die Fiat Bacchetta ist abgeholt worden.
Ups.
Also der hat ja französische Händler gekauft.
Ja.
Und der hat dann einen Fahrer geschickt, einen Flieger. Und dann kommt der Fahrer hier rein.
Ein Fahrer mit dem Flieger? Also das auf eigene Achse bringt er das Ding dahin?
Ja, ja.
Aha.
Kann er ja, das Auto ist ja einmal frei. So,
ja.
Sehr geil. Der Fahrer steigt ins Auto und ich sage, was macht der jetzt? Will er jetzt losfahren? Ich sage, was ist mit Nummernschildern? Dann guckte er mich groß an und musste feststellen, dass er die Exportkennzeichen in Frankreich im Büro hat stehen lassen. Die waren nicht im Rucksack. Ah. Ja, ob okay. ich nicht nur mal ein Schilder hätte. Also nein. Also mein Händlerkennzeichen war ja nicht irgendeinem Franzosen ins Auto und lass ihn nach Frankreich fahren. Dann stand er hier, wusste ich, Kurzzeitkennzeichen.
Ja, ja, das würde ja gehen, aber...
Du musst erstmal einen Termin machen beim Amt.
Ja, ja, genau.
Du kriegst ja nach, du, das war am, am Donnerstagnachmittag um 14.30 Uhr. Da kriegst du keine Kurzzeitkennzeichen. Nee. Bei keinem Amt in Hamburg.
Das ist nee. Quatsch. Die Zeiten, in denen übrigens, die Zeiten, in denen man Kurzzeitkennzeichen irgendwo beim Händler in einem Container kaufen konnte, das gab es nämlich auch, die sind vorbei.
Nee, das war viel besser. Du,
wir, das war ja richtig schlimm.
Nee, ich hatte hier eine Nummer, die haben die gebracht.
Ja, 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 stimmt, das gab es auch, stimmt.
Das
stimmt.
Hat 20 stimmt. Minuten Bringservice, hat 40 Euro Aufpreis gekostet. Ich habe hier gesessen und der kam rein mit den Kennzeichen, zack, ans Auto, tschüss.
Das war auch die Zeit, als man noch keinen TÜV brauchte.
Seit er guckt das und dann ständen hier alte Kennzeichen
rum. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja.
Ob er die benutzen könnte. Dann habe ich gesagt, Kurzzeitkennzeichen abgelaufen. Ich sage, ja, aber 220 steht da drauf, da will ich jetzt nicht mitfahren. Und dann hat er, die waren ein bisschen verbogen, die war gerade gebunden, hat er alte spanische Kennzeichen in das Auto gemacht und ist weggefahren.
Ja, das ist Hardcore. Aber das,
Hardcore? Aber, die, du, aber die, das waren schon spanische Kennzeichen mit also ja, europäischen Normen, so mit dem E an der Seite. Mhm. Und wie die dann da an der Baketta dran waren, sah das tatsächlich ordentlich aus. Ne? So. Also oh sah. Mann, ey. Aber ich weiß gar nicht mehr, von welchem Auto die stammten. Keine Ahnung. Das Ach, doch, weißt du was? Ja, weil deshalb waren die auch so verbogen. Die sind von dem zweiten Nissan Patrol, den ich verkauft habe. Und zwar, da waren die voll verklebt dran. Das war eine Riesenaktion, die abzureißen von dem Auto. Mhm. Und deshalb waren die komplett verzogen. Und
geil.
Er hat die dann, ich sag hier
mal, der Typ, ich stelle mir das so richtig vor.
Erstmal hat er die verbogenen Kennzeichen auf den Boden gelegt und ist mit Füßen drauf rumgesprungen, meinst du, jetzt sind die gerade, und hat die in die Halterung gemacht, in der Baketta. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ja, der sprach übrigens ganz gut Deutsch, besser wie ich Französisch. Ich meine, gut, er wäre jetzt nicht versichert, aber er fährt dann einfach mal los.
Ja gut, er ist nur nicht versichert, sondern das ist, an der Sache geht ja so gar nichts.
Auto ist gar nicht zugelassen.
Und er hat wahrscheinlich wirklich bei jedem Blitzer in Frankreich, hat er schön so aus dem Auto raus so schön einmal Winke-Winke gemacht, weil ist alles völlig egal, landet nirgendwo, ne?
Landet nirgendwo.
Ey, aber das ist mir, das wäre mir irgendwie, das wäre mir zu tricky.
Hätte ich auch nicht
also gemacht. Also, boah ey. Ja, also, naja. Nee. Vor allem, was willst du da für eine Geschichte zu erzählen?
Keine.
Also,
vor allen Dingen hatte er ja die Papiere.
Es gibt ja keine.
Er hatte die Originalpapiere von der Baketta, waren ja, hat er ja im Auto gehabt, den Brief und den Schein. Aber war ja nicht zugelassen mehr.
Oh, ja gut.
Ja, aber er hatte auch keine Chance, ne? Irgendwie ganz doof. Er hatte kein Rückflugticket. Er hatte gar nichts. Er stand hier mit seinem Rucksack und
naja, Aktion das, war. Nee, und er hatte auch keinen Bock hier zu übernachten, um eventuell morgen welche zu kriegen und die dann doch vielleicht nicht zu kriegen. So.
Du hättest für Freitagvormittag nirgendwo einen Termin beim Amt für Kurzzeitkennzeichen gekriegt. Vielleicht für Dienstag oder so.
Naja gut, Jens, gib dir einen Trost. Der ist ja nicht so auffällig, der Wagen in Gelb, ne?
Nee.
Was für ein Quatsch, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Gelbe Baketta mit spanischen Kennzeichen.
Hast du ihn angerufen, ob er angekommen ist? Oder,
ich habe nichts mehr gehört.
Das Handy ist aus seit Tagen. Nee, er ist irgendwo,
ich auch
die Gendarmerie hat ihn einkassiert.
Ist ja nicht mein Thema.
Ja, ja.
Das war der sportliche Teil diese Woche hier.
Kann man mal sehen. Ja, gut, die Menschen sind halt echt, also teilweise sind die Menschen echt schmerzfrei. Und ich glaube, fast jeder von uns hat schon mal irgendwie so eine Geschichte erlebt, wo er mal irgendwas gemacht hat, was vielleicht nicht ganz so sauber war. Aber das wäre mir so durch halb Europa zu fahren damit, ne? Über viele Grenzübergänge, Achtung. Ja, wo ja dann auch durchaus mal Menschen stehen, gerade an den Mautstationen auch. Da steht ja auch gerne mal die Polizei und zieht einen raus. Und da kommst du da angeflogen mit so einem verbeulten spanischen Kennzeichen und einer gelben Baketta irgendwie aus Deutschland.
Vor allen Dingen, die Baketta sah ja aus wie neu und die Kennzeichen waren dafür eigentlich zu malträtiert. Mm. Weißt du, so passte irgendwie nicht so ein bisschen ganz.
Ja.
Eigentlich hätte ich noch die Garage 11 auf Kleber schnell abrubbeln müssen, dass das zu mir nicht zurückverfolgbar ist. Mich hat auch keiner angerufen. Ja, da waren Normen diese Woche hier von der Oldtimer-Markt. Da haben eine schöne Story mit dem König Mercedes.
Ja, kann ich übrigens immer wieder empfehlen, die Folge mit Norman, die hat sehr viel Spaß gemacht. Wir können ihn eigentlich mal wieder einladen noch.
Ja.
Das war sehr, sehr, sehr witzig. War ja eine unserer ersten Folgen damals, vor 2 Jahren. Und ist ziemlich genau 2 Jahre her, glaube ich. Und ich habe ja ein Bild von dir gesehen, habe ich ja noch gerepostet. Von wegen, Jens lässt einen raushängen mit dir in dem König SL.
Mhm. Also den ganzen Tag mit dem König herumgefahren, der fährt echt mittelmäßig, ne?
Und mittelmäßig ist schon sehr positiv.
Naja, also das Verhältnis von Reifenbreite zu Radstand irgendwie, ja, und
schon gesagt.
So, also es ist irgendwie alles so, ne? Aber es sieht cool aus.
Immerhin, ne?
Cooler Antritt, das Auto.
Immerhin, ja. Hast du eine Reaktion gehabt? Also hast du die Menschen mal beobachtet, wenn du mit dem Auto gefahren bist?
Es hat keiner irgendwie euphorisch reagiert oder so, oder, sondern eher so mitleidig geblieben.
Bist du offen gefahren mit dem Auto?
Nee.
Ich finde, offen sieht er ja noch mal irgendwie heftiger aus, weil er dann keine Dachlinie mehr hat und dadurch ja nur noch breit wirkt.
Nee, war so Nieselregen, war ein bisschen zu kühl. Ich wollte mich ja nicht erkälten, sonst hätte ich heute keinen Podcast machen können.
Oh ja, das ist natürlich wichtig.
Habe ich alles wegen euch gemacht, liebe Zuhörer.
Das ist natürlich wichtig.
Du, nee, das Krasse ist, wir wollten dann das Dach bei der Fotosession abmachen. Es sind überhaupt keine Haken dabei, um das Dach aufzumachen. Keine Ahnung, wo die sind.
Ah, okay.
Und okay. Ja, dann, die beiden dann hat der Fotograf irgendwie so ein langes, meinte mit so einem Multifunktionstaschenmesser, habe ich gesagt, das bricht sofort ab, lass es lieber. Und dann hat er da versucht. Aber
nee, man braucht relativ langen Hebel.
Ja, ja, genau. Man
braucht richtig Kraft,
das zu tun.
Genau, genau. Ja, und bevor man dann das Ganze verkriesknaddelt, wie man so schön sagt, das lassen wir lieber.
Es kommt übrigens noch ein W107er.
Das wollte ich gerade sagen.
280 SL.
Das ist der für die Originalitätsfetischisten.
Ja, bis auf den Hexboy. Er hat den Hexboiler vom 500er hinten drauf.
Echt? Das habe ich auf den Bildern gar nicht gesehen.
Aber geile Geschichte, der Wagen stand ja in einer, in Hamburg, sagen wir mal, sehr wohlhabenden Gegend, in Wassernähe sozusagen, in der Innenstadt, in einer Tiefgarage. Dann habe ich mir den angeguckt und da stand der, also nicht Tiefgarage, sondern muss ich so eine kleine Villa vorstellen, wo so eine steile Abfahrt runtergeht mit einem Holztor unten.
Das Holztor, ach so, diese schönen alten Holztore, die eigentlich auch sehr schmal sind.
Ja. Also das Holztor geht auf und dahinter steht ein W107er, 280 SL in Silber. Top geputzt, gepflegt auf so Perserteppichen. Aber das Auto war seit 20 Jahren nicht gefahren.
Ist das das Auto, von dem du schon mal erzählt hast, vor ein paar Monaten?
Ja, ja, ja.
Genau. Ah, das ist jetzt wieder aktuell geworden.
Genau.
Also mit platten Reifen, die Geschichte.
Ja, der stand da mit platten Reifen und auch 20 Jahre nicht bewegt, also nicht angelassen, gar nichts. Weil, wenn ich das richtig verstanden, war Vater gestorben, aber man wollte das Auto nicht weggeben und hat es da stehen gelassen, immer geputzt. Das war sauber und so, ne? Den hat MF Motors, Andreas und René, haben den da mit dem Schlepper rausgezogen, den Wagen. Also das war eine sehr umfangreiche Aktion jetzt. Also natürlich alles, was mit Benzin hat, raus, Tank raus, Leitung raus, Mengenteile auseinander, komplette Paket, also knapp über 9.000 Euro Inspektionen zusammenkommen. Ist das Auto fertig? Und jetzt regnet es natürlich wie blöd die nächsten Tage, aber sobald ein Tag trocken ist, kommt er hierher. Und der ist ja erst 60.900 Kilometer original gelaufen, weil er auch so lang stand. Und der Vater hatte den gebraucht aus erster Hand als zweijähriges Auto gekauft. Er hat eine bisschen schräge Ausstattung, finde ich.
Ja, weil er keine Fensterheber hat.
Er hat keine Fensterheber, hat Wurzelholz, hat MB-Tex schwarz, das ist kein Leder, hat einen Hardtop, hat Alufelgen. Also er hat schon einige Extras, aber auch vieles nicht. Also ein bisschen schräg irgendwie. Ist ein deutsches Auto, ich glaube, ist in Gießen ausgeliefert worden. Ist halt wenig gelaufen, sieht halt auch von, man sieht dem von unten auch an, dass das Ding halt in seiner Garage stand, die letzten 20 Jahre so. Ein geiler Zustand, unglaublich geiles Auto vom Zustand. Jetzt fährt er natürlich auch wieder.
Ich finde den, ich finde den deshalb auch sehr interessant, weil für mich diese Kombination mit dem Doppelnocker eigentlich eine sehr, sehr typische 107er-Kombination ist. Das heißt, die schweren Achtzylinder bei dem Auto haben natürlich auch teilweise für Dynamik gesorgt und sind natürlich auch von der Laufruhe her ganz toll. Aber dieser Doppelnocker ist eigentlich sehr passend zu dem Auto.
Nee,
das ist ein sehr schönes Fahrgefühl und das fährt sich auch extrem gut. Der wird ja, was ist das für ein Baujahr? 79 oder was?
Nee, das ist ein, warte mal, ich glaube 83 oder 82.
Ah, okay, 80er, okay. Ja, also Astralsilber Metallic, genau. Ja, hat die Barockfelge drauf, die da auch raufgehört. Die sieht auch einfach top aus da drauf. Und wird keinen Cut haben, es sei denn, er wurde mal einer nachgerüstet. Hat er einen Wurm?
Er hatte einen Wurm-Cut.
Ja, ja, siehst du.
Aber das komplette Programm.
Ja, Wurm-Cut, drei Wege.
Inklusive mit adaptierter Zündung und so weiter.
Das hat richtig Geld gekostet damals,
Das hat Andreas alles komplett entfernt. Alles raus.
Ah, super.
Komplett raus. Super. Weil da sind ja Fehlfunktionen vorprogrammiert nach der Zeit.
Ja, abgesehen davon.
Der hatte nämlich auch eine alte wie heißt es?
Sammlersonde?
Nee. Nee, der hatte diese alte Feinstaubplakette, weißt du, diese weiße.
Ach so, diese Orange. Ja, ja, die diese G-Cut-Plakette.
Genau, genau. Ja. Und der ist für viel Geld mal nachgerüstet worden.
So, ja, Wurmcut hast genau. du richtig Kohle für bezahlt.
Ja, damals. Aber auch Andreas war überrascht, mit was für einem Aufwand das Ding eingebaut ist, also auch inklusive mit Zündungsadaptierung und so weiter.
Ja, wundert dich nicht. Ich meine, man darf eins nicht vergessen. Der Doppelnocker war ja zu keinem Zeitpunkt gab es den. Nee, es gab ihn zu keinem Zeitpunkt mit geregeltem Cut, auch von Mercedes nicht, würde ich sagen. Weil das ist nämlich dann weggefallen. Die Motorengeneration ist ja dann tatsächlich ausgetauscht worden gegen den M103. Und ja, keine Frage. Also den Motor gab es nicht mit geregeltem Cut und das ist natürlich extrem aufwendig. Ungeregelter Cut ist ja nie ein Problem.
Nee, genau. Der hat auch schön Probefahrt gemacht und ich bin ihn nicht gefahren. Ich meine, der würde sehr, sehr gut laufen. Das ist auch gut Leistung. Also der würde dem Kilometerstand entsprechen.
Wollte ich gerade sagen, dem Kilometerstand entsprechen.
60.000.
Ich weiß gar nicht, ob man, hat er die Ventile eingestellt bei dem?
Ja, alles.
Alles gemacht?
Alles gemacht.
Ja, toll. Ja, das ist natürlich, und da werden übrigens häufig Fehler gemacht. Ne? Ich meine, du kannst so ein Auto natürlich auch eine schnelle Welle machen und kannst sagen, wir wechseln nur die Dinge, die vielleicht und so. Und dann läuft der aber nie richtig gut, weil Mengenteiler wird definitiv mit dem alten Kraftstoff innerlich nicht mehr anders herzurichten sein, als ihn zu überholen.
Ja, Mengenteiler ist auch ein Problem. Es gibt irgendwie eine Firma, wo er ein paar Mal was hingeschickt hat. Mhm. Da kam aber zuletzt nichts Gutes zurück, sagen wir es mal so. Mhm. Also ärgerlich. Mhm. Und Andreas hat irgendeine Firma gefunden, die ein Überholungskit lieferbar hatten,
komplett. Ja, das gibt es, ja.
Und er hat es selbst gemacht.
Ja, aber da musst du, also das ist so eine Küchentischarbeit, bei der du dich tierisch konzentrieren musst, weil auf den ersten Blick sehen die kleinen Dichtungen und ich glaube auch Ventile sehen alle gleich aus, aber auf den zweiten Blick sind die leider alle unterschiedlich und das ist ein richtiges Puzzle, wenn du das, wenn du das nicht mit, eigentlich musst du die Kamera mitlaufen lassen. Das ist so, du musst erkennen, unter welchem Hütchen die Kugel ist.
Da hat Andreas immer ein Händchen für, der hatte ja auch damals bei welchem Volvo war das denn? Ach so, bei dem 242 GT aus Spanien. Mhm. Der hatte ja auch so ein bisschen Probleme gemacht, die Einspritzanlage. Und das hat er auch auseinander gehabt und hat dann gesehen, da hat er auch irgendwie ein Dichtungskit für einen Mercedes bestellt und hat sich da die Dichtung rausgenommen, die bei dem Volvo passen. Mhm. So, das passte nämlich. Mhm. Und da hat er ein Händchen für solche Geschichten. Mhm. Also Andreas, der Wagen läuft top jetzt.
Ne? Na gut, das ist ja auch eine Frage von einerseits Erfahrung und andererseits so ein bisschen Geduld. Ne?
Genau.
So, und von daher, finde ich cool.
Da kannst du jetzt nicht in eine Pferdeschmiede mitgehen, die nur in einem Hammer umgehen können.
Eher nicht so. Nee, eher nicht
so. Gibt ja diese Werkstätten. Ne?
Eher nicht so. Und von daher, also den 280 SL finde ich interessant. Ich glaube, hattest du sogar schon, also sag mal nichts, aber hattest du schon einen Preis reingeschrieben?
Nee.
Okay.
Ich weiß auch gar noch keinen Preis.
Ja, ja, gut.
Schätz mal, was willst du sagen?
Soll ich das sagen?
Ja,
also so 47,9.
Bist du verrückt, so viel?
Naja, der hat 60 gelaufen.
Ja, das ist nur ein 280er.
Ja, aber macht nichts, ob das nur ein 280er ist. Für mich ist ein 280er
SL. Also ich hätte da keine 4 vorne gesehen.
Ich kann mir das, echte Laufleistung, echt nachvollziehbar und ein deutsches Auto und nicht irgendeins von irgendwo, was irgendwie eine Laufleistung hat. Gut, jetzt... Und sorry, ich meine, da sind 9.000 Euro reingeflossen. Ne? Ja. Also wenn du jetzt in Spanien losgehst, wenn ich jetzt gucke, da gibt es ab und zu mal 107er, die auftauchen. Viele von denen haben unter 100, nein, viele nicht. Einige von denen haben unter 100 gelaufen. Die sollen aber alle 30 kosten. So, jetzt kosten die alle 30, haben aber unter Umständen erstmal auch einen riesen Wartungsstau. Weil das, was du gerade angesprochen hast, das macht in Spanien keiner. Keiner überholt den Mengenteiler, keiner macht dies, keiner macht das. Und wenn... dann ist es so, dass du es hier gleich nochmal machen darfst. Sorry, Sachverstand der Werkstätten ist dort lange nicht so wie hier.
Endet beim
und die Ersatzteilversorgung-Problem.
Endet beim Seat Marbella.
Ja, ist so, ist so. Und von daher finde ich schon, dass so ein Auto meiner Meinung nach mit so einer Laufleistung in so einem Wertbereich ist. Jetzt kommt es natürlich auf Details an. Da musst du mal gucken, ich weiß nicht, wie das mit dem Lack aussieht, mit Originallack und so weiter. Ist vielleicht mal was nachlackiert worden. Das sind natürlich alles so Details. Aber auch, dass er MBTEX hat, würde mich persönlich bei dem Auto so gar nicht jucken, weil das MBTEX ist in dem Auto optisch ja gar nicht anders und das auch nicht schlechter. Nicht
kaputt.
Und es ist auch nicht schlechter. Machen wir uns nichts vor, die Türverkleidung und so, die sind sowieso alle identisch.
Ja.
So, ne? Von daher glaube ich, so ein Auto. Und ich persönlich finde ihn tatsächlich schick, weil als ich ihn gesehen habe, war das sofort dieses, er ist typisch Silber, er hat Wurzelholz, das finde ich, ist immer noch mal so ein Kick. Ja, das sieht immer noch mal ein bisschen besser aus als Zebrano im 107er. Ja. Er hat ein Automatikgetriebe, ja, so what, der hat keine elektrischen Fenster, aber ich sag dir ehrlich, dieses Auto steht doch beim nächsten Besitzer entweder offen in der Garage oder mit Hardtop in der Garage. Dass da irgendwie noch viel gehandhabt wird mit Fenster runter oder so, nee. Der wird offen rausgefahren und wird eine Runde mitgedreht.
Übrigens, ich setze mich in den König, mir war das gar nicht aufgefallen, will losfahren, der hat keine Gurte. Aber jetzt kommt's, ist ja eine italienische Erstauslieferung?
Muss er nicht haben damals.
In Italien nicht.
Nee, genau. Aber hier?
Ja, ganz schwierig.
Ja, hier war
tatsächlich, Pflicht, ich weiß auch, ne? Ganz ja, lass mich überlegen. Er hat keine Gurte. Das Krasse ist, wenn du reinguckst, er hat gar keine Vorrichtung. Hinten, wo der Gurt rauskommen würde, das ist zu. Die komplette Wand ist zu.
Ups.
Das ist komplett anders.
Der hat nie welche gehabt.
Nein, nie welche gehabt. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass das auch zu ist, weil das kommt ja hinten so praktisch aus der in Anführungsstrichen B-Säule raus.
Ja, richtig.
Ist gar nichts.
Und wird dann geführt über diese Lasche, die
ist eine geschlossene Verkleidung. Sitz da ist nichts.
Okay.
Ja, das Komische ist, der Wagen hat schon TÜV.
Ja, gut.
Ja, gut ist gut. Ey. Es ist wieder, hat er, ja. der die technische Abnahme da gemacht hat, egal ob TÜV, DEKRA oder GTÜ, hat, glaube ich, nicht hingeguckt, weil die Gesetzeslage ist ein bisschen, wir haben eine Anschnallpflicht seit 76. Wir haben seit Anfang 72 eine Gurtpflicht, dass Gurte im Auto sein müssen.
Ist aber ein 71er, oder?
Ja, pass auf. Dieses Gesetz ist ganz tricky von 72, weil rückwirkend ins Baujahr 70 müssen sie nachgerüstet werden, wenn sie nicht drin sind.
Oh, okay.
Also, krass. Er braucht auf jeden Fall welche, um hier in den Verkehr zu kommen. Lustigerweise, jetzt kommt's, da reichen aber Beckengurte.
Ja, okay.
Nur ein Gurt.
Ja, okay.
Ist nur Gurt. Es steht nicht, ob es ein Dreipunktgurt
okay,
ist.
Okay, gut. Ein Beckengurt ist natürlich einfach nachzurüsten.
Du musst jetzt theoretisch nur einen Beckengurt nachrüsten. Ne? Ey, schräg, oder? Ich habe noch nie einen 107er gesehen, wo diese Seitenwand auch zu ist, wo also gar keine Führung ist.
Habe ich offen.
Und ich dann so, wo ist denn der Gurt? Und dann guck ich so, hier kann gar kein Gurt sein. Warum ist das denn alles zu? War mir nicht aufgefallen.
Aber hat der wirklich dort eine Führung gehabt, wo es rauskam? Oder hatte der nur so ein Pinöpel drauf? Können wir ja bei dem hier gucken.
Ja, hat er. Die haben immer, okay. Das geht immer in den Kasten rein und der Gurt, den siehst du ja nicht.
Aber dass das 72 und mit 70, das ist natürlich jetzt cooles Detailwissen. Weil ich habe gerade überlegt, es ist ja so, wenn du ein Auto hast, Baujahr 69, wie zum Beispiel mein Mustang, und der hat keine Gurte, dann ist das in Ordnung, musst du keine haben. Genau. Sind aber welche nachgerüstet worden, musst du sie anlegen.
Das ist richtig.
Ne? Das ist auch richtig, ne?
Genau. Ja? Viele verwechseln auch die Gurtpflicht immer. Ich habe mich mit einem unterhalten, der sagt, ja, 69. Ich habe gesagt, nee, 1.7.69 ist Abgasuntersuchungspflicht, hat nichts mit Gurt zu tun. Mhm. Ja? Und ganz schräg ist Kopfstützen. Musste ich echt Alex anrufen. Mir hat mal einer einen Peugeot 505 angeboten von 1984. Mhm. Der hatte keine Kopfstützen.
Weiß ich, das hast du erzählt. Berg. Mhm.
Und ich so, keine Kopfstützen, ich kriege hier nicht zugelassen. Habe ich Alex angerufen und er, nee, muss. Ich sage, welche Vorschrift denn? Hat er irgendwo nachgeguckt? Ich weiß jetzt das Jahr nicht mehr, aber die Vorschrift, dass vorne Kopfstützen montiert sind, ist aus den 90er Jahren.
Ja, Wahnsinn.
Da kommst du gar nicht drauf.
Nee.
Ne? So. Nee. Und in den 90er Jahren gibt es dann auch irgendwann die Vorschrift, dass hinten Gurte drin sein müssen. Mhm. Kommt auch aus den 90er Jahren. Und genau, wenn Gurte drin sind, egal wie alt das Auto ist, dann musst du sie benutzen. Wenn ein Auto vor 1970 keine Gurte hat, musst du keine nachrüsten, auch keine benutzen.
Ja, naja, gut, unser Sicherheitsgefühl, also wir haben das ja nun auch damals diskutiert.
Das ist merkwürdig, du sitzt in dem König und fährst los und denkst dir irgendwie, ohne Gurt ist komisch, weil du dein Leben lang mit Gurt fährst.
Ja, weißt du? Und dann ist es ja so, da hat sich ja irgendwann mal jemand gedacht, okay, wir bauen ein Sicherheitslenkrad, also eins, wo du mit dem Kopf raufprallst und hast zwar eine Beule, aber hast das nicht gleich im Kopf stecken. Jetzt ist hier das Lenkrad drin, dieses, wo du wirklich nur aufs blanke Metall guckst, ja. Ne? Und wenn du da drauf schlägst, dann schlägt er dir das Ei auf. Also den Kopf, meine ich. Genau. Wahnsinn, ist ey. Ja, das ist schon. Das
ist nichts für sicherheitsbewusste Leute, das Fahrzeug.
Ja, gut, das ist ja irgendwie ähnlich. Ne? Ja. Aber wenn ich mir das so vorstelle, ne? Du fährst mit so einem König offen, ohne Gurte, auf der Autobahn mit der theoretischen Höchstgeschwindigkeit 200.
Bist du verrückt. Erstmal brauchst du mit diesen Pirelli-Reifen da.
Und kippst dann auf die Straße.
Mit den Pirelli-Reifen brauchst du erstmal zwei Spuren, um 200 zu fahren, damit du überhaupt geradeaus fährt, glaube ich.
Unglaublich. Also unglaublich.
Ich bin. Nee, lassen wir das.
Aber wie muss das damals gewesen sein? Ey, du bringst dein Auto dahin, lässt für unglaublich viel Geld das alles machen, fährst nach Hause und denkst, was habe ich getan? Ja? Also du bist hingefahren, du kannst dich noch gut dran erinnern, ja. Mercedes läuft gut und so. Ja, wir wissen, der SL fährt nicht so gut in die Kurve, das war der Grund, weshalb du deinen damals wieder verkauft hast. Aber wenn du dann den umbauen lässt und fährst dann von dort aus wieder zurück und denkst, ach du Scheiße.
Genau.
Weil das weißt du vorher nicht. Also das steht auch nirgends. Ganz ehrlich, ich sehe auch keinen Fahrtest von einem König irgendwo. Den haben die immer mal statisch zur Verfügung gestellt bekommen. Aber so, na, bitte nicht fahren und so. Ist noch nicht so, ne?
Es steht ja in diesen TÜV-Unterlagen, die ja noch dabei sind, die Originalen von damals. Und die sind auch im Original. Also sie sind für diese Fahrgestellnummer ausgestellt worden. Steht ja hinten drin. Vorsicht bei Spurrillen, darf es nicht bei Regen, sollst du nicht fahren und das nicht und das nicht und das nicht. Steht ja alles drin in diesen... Was, wie schlecht das Auto fährt, steht in den TÜV-Unterlagen drin.
Der vom TÜV hat damals auch gedacht, so, boah, ey. Ja, Wahnsinn.
Ja, naja. Wissen wir nicht, was er gedacht hat.
Nee.
Und dann habe ich diese Woche noch den Porsche 944 zu MF Motors gefahren, also bin ich schön 50 Kilometer.
Den Turbo, ne?
Nee, den Silbernen, den habe ich ja verkauft.
Ach, den Silbernen, ja.
Genau. Und Mann, fuhr der gut. Ich war echt überrascht.
Ja, du warst ja immer so ein bisschen so ein Gegner.
Ich mag den Motor ja nicht vom Sound her. Was man ihm zugute halten muss, er hat einen Dansk-Auspuff drunter aus Edelstahl und er hat einen ganz, ganz guten Klang eigentlich, also ein bisschen sportlich. Und diese frühe Variante mit diesen gelben Instrumenten, die dann silber eingefasst sind, mit diesem, wenn du da drin sitzt, ist schon, das war schon cool. Und er hat ja so eine Verbrauchsanzeige und ich bin nicht so schnell gefahren. Dann auf der Landstraße so mit 80, 90 und dann pendel ich irgendwie so bei 6 Litern die ganze Zeit. Ne?
Ja, aber das Auto war nicht lange hier, ne? Den habe ich gar nicht.
Nein, der war nicht lange hier.
Den habe ich gar nicht richtig gesehen. Nee, weil das sind 2,5 Liter?
Ja, ja. 944 in Zermatt Silber.
Genau, Zermatt
Silber. Baujahr 83. Stoff Berber.
Ah, okay. Deshalb altes Cockpit.
Genau, Stoff Berber mit Sportsitzen, Tagerdach. Keinerlei Risse im Armaturenbrett, im Kunststoff, nichts. Und das Tagerdach,
was ja leider oft der Fall
ist. Sind sogar oben, sind immer so Kunststofflaschen, wo das rein, die sind immer weggebrochen. Ist alles nicht. Und deshalb fährst du, und es hat null Geräusche gemacht beim Fahren. Also auch nicht auf schlechter Straße. Kein Quietschen, kein Knarren von dem Dach, nichts. Du trinkst es ja gesagt, das ist ja doch 39 Jahre alt, das Auto, ne?
Ja.
So.
Und ich,
geile, gute Qualität.
Ich habe ja mal gesagt, also ich finde das Auto grundsätzlich sehr interessant, weil ich weiß, dass sie natürlich gut fahren, weil Transaxle fährt sich nun mal
fährt
gut.
Fährt sich richtig geil.
Und man ist wirklich begeistert, weil er auch noch sehr modern heute fährt. Also wenn man darin fährt, der ist einfach sportlich schön.
Genau, du fährst von der Autobahn runter, so eine langgezogene Kurve mit diesem Transaxle-Fahrwerk. Ja. Du hast ja nur 215er Ballonreifen da drauf, 15 Zoll.
Trotzdem.
Wie auf Schienen.
Ja.
Wie auf Schienen.
Ja.
Unglaublich.
Ja, und bei diesen Instrumenten fand ich damals toll, die sind ja, die Zeiger hängen ja, ne?
Genau.
Und das sieht irgendwie cool aus. Und was ich immer so besonders fand, diese Geschichte mit dem Radio, das ist ja total niedrig angebracht und davor ist ja Teppich.
Ja.
Du hast also so immer so die Hand, den Handballen auf dem Teppich, wenn du dein Radio einstellst.
Ich weiß gar nicht, auch der 944 hatte ja irgendwann auch mal weiße Skalen und keine gelben, ne? Also die gelben haben die, glaube ich, noch am Anfang gehabt, oder?
Ja,
ich weiß es nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Sieht auf jeden Fall... brutal gut. Also dadurch sieht es witzig aus. Im 924 waren die nämlich weiß, die Skalen. Und das ist so, aber hier mit diesen gelben Skalen und dieser Einfassung und so irgendwie, ja.
Du, ich finde auch insgesamt, wenn du nur die Silhouette zeichnest, also von dem 944, dann ist der, wie soll ich sagen, super eigenständig modern und einfach auch brutal schön.
Ja,
also mit keinem anderen Auto zu vergleichen. Ich finde Porsche damals bei diesen Autos extrem eigenständige, tolle Sportwagen gebaut.
Ja.
So, deshalb, ich bin ja Fan davon und man merkt eben auch, man sieht ja heutzutage, also 944, finde ich, gibt es immer noch mal vernünftige, unverbastete, schöne Autos, so wie den. 924, frühe 924, die wirklich gut sind und vielleicht auch mal nicht rot, super selten. So ohne Spoiler und so eine ganz schlichte Variante, findest du eigentlich, siehst du nicht mehr.
Nee, auch hier der 44er, also Zermatt Silber, dann Stoff Berber, Sportsitze, ein 83er, 100.000 gelaufen, komplette Historie, Neukaufrechnung. Und bis auf die Fahrradtür im Erstklack komplett. Mhm. Ne?
Toll, toll.
Also das ja. musste, ist ja, ja. schwer zu finden.
Ja, und diese Autos, also auch da vielleicht nochmal so als Hintergrund, die Autos sind ja verzinkt und haben eigentlich einen guten Korrosionsschutz, eigentlich, aber sie haben auch leider typische Probleme im Schwellerbereich.
Nee, hat er, wir haben, waren auf der Hebebühne bei einer Oldtimer-Tankstelle und sind von unten genau anguckt, der sah von unten auch echt gut aus. Mhm. Also erst recht, wenn man so ein Auto von unten sieht und dann, stimmt, er ist 39 Jahre alt. Mhm. Dann sagst du dir, boah, Wahnsinn. Also, ne? Guck mal, du hast aber auch gesehen, dass das Auto nur wahrscheinlich in der Garage stand.
Da passt ja eine Zeitung, die ich heute mitgebracht habe, vom 13. August 1980. Ja. Was plant Porsche? Ah, ja, geil, neue Modelle, neue Motoren, neue Technik. Ja. Vorne drauf so ein Prototyp.
Sieht eher aus, das sieht eher aus wie der Opel Manta-Prototyp.
Ja, ja, es ist halt, ich würde sagen, italienisches Design, sehr, sehr flach. Ja, ja, genau. Wir müssen kurz das beschreiben, was wir hier sehen, damit unsere Hörer uns nicht nur blättern hören hier. Und da war Porsche damals, die hatten zig Innovationen geplant. Also wenn Porsche hatte viele gute Ideen damals, haben ja auch einige davon dann umgesetzt, einige auch nicht. Das war ja nachher auch immer ein bisschen ein Thema, dass es wirtschaftlich nicht in jedem Jahr richtig gut lief bei Porsche. Die waren auch immer sehr, sehr stark vom Export abhängig. Und gut, die Studie hier, die du hier siehst, die hat mit Porsche gar nichts zu tun im Grunde.
Nee, also die ist auch nie, das ist ja nur ein Modell hier, so 1:5. Mhm. Das ist aber über diesen Modellstatus nicht rausgekommen, das haben die nie gebaut.
Nee, ist, aber hört man auch nichts, also hat man auch nichts, also nichts davon, was man hier auf den Bildern sieht, ist etwas, was man in einem Porsche wiedererkennt.
Gar nichts.
Mach mal die nächste Seite. Dann
nicht mal die Rückleuchten.
Nee, genau. Sieht eher aus wie ein Japaner. Aber der Innenraum, da ist natürlich auf jeden Fall schon mal ein Pascha-Muster.
Pascha-Muster, Sport, das sind die 928er-Sitze. Dann vom 928er der Schalthebel.
Genau, und dann ein total modernes Cockpit, was aussieht wie tatsächlich ein Display.
Ja. Und mit so runden Knöpfen, wie so ein von Braun eine Stereoanlage.
Genau.
Und dann Airbag. Steht Airbag auf dem Lenkrad drauf. Und das Lenkrad mit einer Speichelung, wie ein Citroën.
Ja, ja. Ja.
Ja, zum Glück ist das alles nicht so gekommen.
Nee, das mussten dann andere bauen und sind damit gescheitert mit einem Einspeichellenkrad. Aber Citroën hat das ja wirklich sehr, sehr lange dran festgehalten. Ne?
Ja.
Das ist ja tatsächlich auch ein Erkennungsmerkmal, kann man schon sagen. Ja, aber da steht auch viel über die Innovationen drin. Wenn du dann dieses Bild hier vorne siehst, ne, wo sie da am Machen sind, mit diesen integrierten Leuchten, das ist ja schon 924 oder 944.
Ja, es gibt ja 924 GT und das ist aber schon, ich würde sagen, das ist Prototyp 944 dann.
Nein, ich nehme ich auch.
Weil beim 24 GT sind die Kotflügel ja aufgesetzt und das ist ja in einem hier. Ne?
Genau.
Das sind Prototypenbilder. Genau. Das ist ja auch die Stoßstange mit den Scheinwerfern da drin.
So ist es.
Ja.
Geil. So ist es. Also da, witzig, dass wir da gerade drüber sprechen, weil das war jetzt gar nicht geplant. Dann ist hier eine super Abbildung, das ist nämlich so ein GT, wie du gesagt hast, so ein 924 GT und dann mit den Felgen, guck dir das mal an, den könntest du heute noch hinstellen und alle würden auf die Knie gehen.
Die
ne?
Felgen,
das sind ja die BBS-Felgen, die aus dem Rennsport, von dem Porsche.
Genau, 9. Und da ist aber das Muster, das ist nur aufgedruckt.
Ist aufgedruckt, ja, ja.
Genau, im Endeffekt ist es eine dreiteilige Felge und in der Mitte wird eine aerodynamische Schüssel gehalten.
Genau, so. Die einfach nur die...
So was ähnliches hat ja Manta Racing jetzt wieder für hinten, für den GT3, ne, glaube ich.
Ja, herrlich, herrlich. Es ist immer wieder schön, die alten Autozeitungen rauszuholen und wirklich mal zu gucken, wie und welche Innovationen damals geplant waren und mit dem heutigen Wissen, was ist davon dann in der Serie gelandet und was eben auch nicht. Ne? Ja. Guck mal hier, mach mal einen zurück. Tolle Werbung hier von Shell. Und da ist zum Beispiel so ein mega verbreiterter 320 Turbo drauf, 410 PS, 1400 Kubik.
Ja.
Ja. 1400er, deutsche Rennsportmeisterschaft, 11. Division.
Zweite Division.
Ah ja, zweite, Entschuldigung. Ja, 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 römische Ziffern.
Das ist aber eine, dass die Karosse ist aber eine Silhouette-Karosse. Das siehst du ja. Das ist
Schnitzer,
nur,
ne? Hm? Nee, das ist nur aufgesetzt. Das,
das ist keine Blechkarosse.
Da ist nichts mehr, nein, da ist nichts mehr, eigentlich ist da kein 320er mehr drunter.
Nee, das ist nur
eine Optik. Aber das war damals eine starke Rennserie.
Aber guck dir mal im Hintergrund an hier. Der sieht auch
geil. Ja, das ist noch E21.
Ja.
Das ist richtig geil. Ja, das andere aber auch, ne, 21, klar. Ja, stark. Also vieles drin, was heute dann noch begeistert.
Ja, der Schlüssel zum Glück ist hier auch noch. Kann ich nur hinschicken.
Oh, ist da noch die Karte drin, ne?
Ja, die Karte drin. So muss ich schreiben an Lotterieeinnahme G. Dahmann an der Alster 13 in 2000 Hamburg 1. Postkarte genügt. Der Schlüssel zum Glück.
Mhm. Weißt du, was die für damals für Geld verdient haben, diese Lotte? Ja, 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 kann ich dir auch viel darüber erzählen. Guck mal hier, das ist eine schöne Werbung für dich.
Ja.
Toyota Corolla Liftback SE. Der sieht echt gut aus.
Ja.
Er sieht tolle, klare Linien, ne?
Für 1980 sehr modern, ne?
Ja. Ja, dagegen finde ich, dagegen wiederum, ne? Wirkt der Golf 1, den du da auch auf der Werbung hast.
Ah, hier ist er auch sehr geil. Ja.
Bisschen Olsch. Bisschen Olsch, der Golf 1 eben. Ja. Aber du wolltest vom Zaxby reden oder von dem?
Von dem Triumph TR7 Drophead. Triumph TR7 Cabriolet.
Ja, ja. Hattest du ja auch vor 2 Jahren mal einen tollen hier.
Auch in der Farbe, die hier steht. Also ich hatte nur einen TR8 hier.
Ja, 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 das hattest du auch, stimmt.
Und dann einen schwarzen TR7.
Genau, ja, den schwarzen TR7 kann ich mich noch dran erinnern. Der TR8 war weg, als ich hier kam.
Verrückte Welt
damals. Ja, verrückte Welt. Und immer wieder schön mit den alten Autozeitungen hier. Ich habe auch noch ein paar Prospekte mitgebracht von dem, was ich neulich so schön zugeschickt bekommen habe von Andreas. Da sind nämlich auch noch mal so ein paar Schmankerl dabei. Das hier auch ein Auto. Hast du sowas schon mal gehandelt?
Nee. Mir wurde letztens ein Peugeot 205 Cabriolet, sogar ein 1.9er.
Ja, ja, da gab es zwei Motoren.
Wurde mir hier mal angeboten, komplett im Erstlack von der Mutter. Ich habe da aber nie wieder was von gehört.
Okay.
Keine Garantie bis jetzt.
Ja, ich finde das Auto super schön. Also vor allem macht er ja mit dem, also der, ich weiß nicht, ich glaube 1.9er waren dann die späten. Hier ist es ein früheres Prospekt, da gab es den 1.6er und 1.4er.
Genau.
Und der 1.6er hat aber auch schon 104 PS.
Genau, und der 1.9er hatte als Cut nur 102 PS in der.
Ja, okay. Ja. Und bei dem Auto ist mir eine Sache aufgefallen, also grundsätzlich beim Peugeot 205. Davon gibt es so einige Phänomene, und zwar Autos, die als Dreitürer richtig hübsch sind und als Viertürer auf einmal gar nicht mehr. Weißt du, so Autos,
ja,
die...
Ist ja, ich habe übrigens einen Peugeot 205 Führerschein gemacht.
Ah, okay.
Der kam frisch auf den Markt. Ich war damals bei Lutz Koch in Darmstadt, habe den Führerschein gemacht. Der hatte Peugeot 504 Diesel-Limousine. Und die anderen hatten alle VW Golf Diesel. Ganz so. Und dann Lutz, ja, neues Auto, Peugeot 205 Diesel, Viertürer, das bekomme ich drauf. In diesem hellbronze Metallic, in diesem riesengroßen Glas.
In diesem Bronze, habe ich gedacht, in diesem Bronze, tatsächlich Metallic, sogar Metallic, da hat er braune Verglasung gehabt wahrscheinlich.
Ja,
ne?
War und das so dieses riesen Glas da oben zum Aufschieben. Und dann hatte der Diesel, hatte ja 60 PS.
Ja.
Und der war gegenüber einem 50 PS Golf Diesel, war es eine Rakete. Da habe ich Führerschein mitgemacht. Der war der ganz neu, der war, kam frisch auf den Markt.
Echt stark.
Ja.
Okay, stark. Und der hatte dann schon Doppelpedalanlagenumbau drin, ne?
Ja,
ja, musstest du ja haben. Ja, cool. Ja, cool. Das ist
ich echt musste besonders. Nur einmal, war irgendwas, keine Ahnung, war der anders unterwegs, musste ich mit dem 504er dann fahren auch.
Musstest du damals, ich kann mich nur noch daran erinnern, hab da neulich mal von erzählt, da haben wir gesagt, ich musste damals in meiner Zeit, als ich einen Führerschein gemacht habe, noch ein Rad wechseln. Haben wir alle ein Rad gewechselt?
Nee, Rad wechseln musste ich nicht, aber ich hatte eh nur Mindestanzahl Stunden.
Ja, hatte ich auch nur.
Hatte ich auch?
Hatte ich auch.
Erfahren.
War bei mir auch so?
Und ich hatte eine Nachtfahrstunde, also im Winter. Ich habe ja richtig im Winter auch, was hat richtig geschneit, ich bin am Schnee gefahren, richtig.
Mhm.
Und ich hatte nur, ich lass mich nicht mehr lügen, ich glaube, der hat 520 Mark gekostet, mein Führerschein.
Ja, meiner hat knapp.
Also umgerechnet knapp 260 Euro, Leute.
Meiner hat, glaube ich, 950 gekostet dann, also es war auch relativ günstig. Ich habe auch nur die Mindeststunden. Ich habe auf einem Golf 3 Führerschein gemacht und die Automatikfahrt waren 124er. Und bei dem 124er, und ich meine, das ist vielleicht in Erinnerung geblieben, aber bei dem 124er mussten wir das Rad wechseln. Es war dann wirklich so, wir waren in der Gruppe und dann hieß es, will einer zeigen, wie es geht. Klar, hat natürlich der Fahrlehrer, er hat natürlich keinen Bock gehabt, sich die Hände schmutzig zu machen. Und ich habe dann gesagt, ja klar, habe ich schon gemacht, ne? Musste ich ja zu Hause bei meinen Eltern dann immer, kriegen wir hin, so, ne? Und was braucht man? Ja, das, das und das und dann Rad wechseln. Ist ja nicht unwichtig. Also das siehst du, siehst es ja oft, dass jemand so, auch manchmal junge Leute, so neben dem Auto stehen und sagen, ich habe einen Platten, was mache ich denn jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Ne? So, du hast ein Reserverad, aber da musst du natürlich auch wissen, ja, wie das
wenn
geht.
Wenn du noch eins hast überhaupt.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja, und ganz ehrlich, mit Tirefit an der Autobahn habe ich auch keinen Bock.
Nee, weil in der neuen Automotoren Sport ist irgendwie Farbericht Range Rover Sport drin, der neue.
Mhm.
Und der hat 23 Zoll Räder und da gibt es als extra ein 23 Zoll Ersatzrad.
Ja, so ein Notrad ist das dann, nee, 23 Zoll.
Nee, nee, in 23 Zoll richtig, mit 245er Reifen.
Wo genau kommt das hin?
In Kofferraum. Ist mit Abbildung, kannst ein Bild sehen. Und kostet 1.299 Euro Aufpreis. Da habe ich gedacht, das ist für ein 23 Zoll Rad jetzt gar nicht so schlimm.
Ja,
Also es gibt ein vollwertiges Reserverad. Jetzt kannst du dir vorstellen, was ein 23 Zoll Rad wiegt.
Mhm.
das musst du da erstmal, wenn du an der Autobahn bist, erstmal aus dem Kofferraum rauskriegen.
Keine Frage. So. Für sowas gibt es ja heutzutage auch, weißt du, früher in der Werkstatt haben die alle Reifen irgendwie per Hand hochgehoben ans Auto ran, bam, ja. Piep, piep, piep. Heutzutage gibt es Hebehilfen dafür, ja. Logischerweise, weil du kannst mit diesen ganzen 21 Zoll und 22 Zoll Rädern, kannst du dir deinen Rücken mal richtig
schön. Ach, übrigens, der neue Range Rover Sport wiegt dann vollgetankt irgendwie auch über 2,7 Tonnen oder irgendwie
ja, sowas. Gut, Ahnung. Das ist ja alles fast also ist schon kein normal.
Sport ist da nicht mehr.
Aber was Sport ist übrigens, ich habe hier auch einen Prospekt davon, aber ich habe jetzt gerade einen in Spanien gesehen und auch da, die siehst du hier ja gar nicht. Der ist in schönem Zustand, ein ganz originaler 405 ME 16.
Geil.
Also kein T16, den gab es ja auch, aber ein ME16.
ME16 ist so das Gehypte.
In Silber,
ja.
Mit den bronzefarbenen Gläsern auch.
Ja.
Komplett mit dieser originalen 5-Speichenfelge, die er damals hatte, dem Spoiler hinten drauf, alles original. Auch wirklich, also man sieht das, weil er Silber ist natürlich auch, da sieht man, dass er keine Farbunterschiede hat auf den Bildern.
Total
mit cool. Dieser schönen, der hat ja so eine Stoff-Sportausstattung, auch in einem guten Zustand. Das Auto ist richtig agil. Ne? So ein Auto ist ja von der Fahrzeugklasse und vom Gewicht her, ist der so, ja, eigentlich so 190er-Niveau. Ne? Also 124er ist größer auf jeden Fall.
Ja.
Ne?
Ja,
so das ist so ein bisschen dazwischen.
Ja.
Aber die Dinger sind richtig flink unterwegs. Ne?
Es gibt ja hier diese Filmserie Taxi mit diesem durchgedrehten Taxifahrer, der dann, wo der Peugeot sich zum Rennwagen umbaut beim Fahren.
Ja, ja.
Das sind auch alles 405 MIs.
Waren das nicht sogar die Nachfolger davon?
Nee.
Okay. Ja, also auf jeden Fall ist dieser MI in Spanien, der hat einen Reiz. Hat leider kein Leder. Ich sehe hier gerade, es gab auch Leder für das Auto.
Was kostet natürlich. Sich das Auto im
Spanien? Der soll 6 kosten.
Ja.
Und der hat diese Ausstattung hier. Genau so sieht er aus. Ja, finde ich auch. Finde ich auch sehr, sehr schön. Also ich finde auch die Form von dem Auto, das ist ja eine italienische Form. Ne? Ich glaube, das ist eine Giugiaro-Karosserie, wenn ich mich nicht irre.
Pininfarina,
stimmt. Ja.
Ja,
stimmt. Stimmt. Und genauso wie, guck mal, hier ist er auf dem Bild, mit dieser 5-Speichenfelge hier.
Ja, ist ein schönes Auto.
Genau so ist er da auch. Ja, ist ein schönes
Auto. Ich finde übrigens auch einen 309 GTI geil. Peugeot.
Ja, da ist übrigens, da ist einer in Spanien bei einem Händler zu verkaufen. Da habe ich heute einen gesehen und habe gedacht, oh, der ist aber mutig mit seinen 17,9 da dran. Ja, der hat relativ wenig gelaufen und sieht echt super aus, ne? Aber,
ja, das können wir hier schlecht beurteilen, glaube ich. Ich glaube, das ist dann eher ein Markt, der in Frankreich dann,
weißt du,
so.
Ja.
Irgendein Franzose gibt das Geld für so ein Auto aus. Das ist ja genauso, wie man sich fragt, dieser Händler in Frankreich, der diese ganzen Bacchettas da handelt, der bei mir mit die teuerste Bacchetta kauft, die auch noch nach Frankreich. Gut, der hat kein Kurzzeitkennzeichen
gekauft. Wollte ich gerade sagen, er hat jetzt ein Kurzzeitkennzeichen gespart.
Mhm. Aber der muss ja auch hinterher 20 Millionen an so ein Auto dran schreiben, wenn er irgendwie noch Geld verdienen will, weißt du, so.
Ja,
und also, da fragt sich, wer kauft das, aber er wird es schon wissen. Also das wird schon einen Markt für geben.
Ja, ich hatte dir eine nette Mail von einem Hörer weitergeleitet, der geschrieben hat, ob die französischen Autos, ob die noch Zukunft haben, ob das noch interessant ist. So. Die Frage will ich ganz klar beantworten mit ja, weil extrem viele wirklich sehr gute und auch historisch wichtige Autos kommen aus Frankreich.
Ja, aber wir haben in Deutschland nicht so einen Franzosenmarkt, der ist eher in Benelux.
Also das bin ich von überzeugt, aber es gibt auch in Deutschland sehr viele, also wenn du jetzt siehst, Franzosen treffen auf der Oldtimer-Tankstelle, da ist voll. Ja? Und da siehst du ja auch, wie sehr unterschiedlich das ist. Also geht es nicht nur um Ente oder so, ne? Sondern nicht umsonst dieses Jahr.
Geht es auch um Kastenente.
Geht auch um Kastenente, genau. Aber auch, also muss ja gar nicht drüber reden, ob das nun Renault 5 ist, aber auch in diesem Fall Peugeot. Es gab viele gute und wichtige Autos und leider, was halt verloren geht, und das ist nicht nur ein französisches Phänomen, sondern es geht halt diese eigene Identität einer Marke geht im Moment verloren, weil die Autos sich alle immer mehr ähneln und weil so ein Quatsch gemacht wird wie, weiß ich nicht, Lancia, die eine tolle Marke sind und waren, aber der heutzutage dann eben irgendwie ein Chrysler unterm Blech steckt. Das ist natürlich etwas, das hat dann mit dem Markenkern ja nichts mehr zu tun. So.
Nee.
Und das ist halt das, was schade ist. Aber das ist kein Phänomen, würde ich sagen, für Frankreich. Das ist ja mittlerweile sogar, Japaner, finde ich, sind immer noch in vielen Dingen eigenständig, aber sie sind leider nicht mehr so eindeutig, wie es mal in den 80ern und vor allem auch in den 90ern war, anders. Ne? So, gerade auch was so das Thema Technologie angeht. Ich finde, die 90er Jahre, Honda und Toyota, da waren ja wirklich viele Autos dabei, die toll waren. Und die echt eigenständig waren, zu denen es eigentlich kein deutsches Pendant gab. gerade so die Sportwagen, auch die Mittelklasse. Also bin ich irgendwie der Meinung, man muss halt gucken, dass der Markenkern vorhanden bleibt, und da geben sich leider viele Marken im Moment auf. Und der Einzige, bei dem ich im Moment ein bisschen erkenne, dass das ein bisschen stärker wieder rauskommt, ist eigentlich Renault. Weil Renault zumindest mal ihr Logo sehr selbstbewusst in die Autos zimmert. Ne?
Ja, aber und, was für ein Ding.
Und neulich wieder gesehen, die allerneueste Variante, und ich bin mit den Bezeichnungen gar nicht mehr safe beim Peugeot, dieser Mittelklasse-Kombi von Peugeot. Er sieht echt gut aus.
Ja.
Also Leuchtenoptik und so.
Ja, ja, ja. Du meinst diesen...
Ja.
5008 heißt der vielleicht?
Was auch immer.
Diesen größeren schon.
Ja, genau, ja. genau. Ja,
aber weißt du, was ich bei Peugeot nicht verstehe? Wenn du da diese Lenkradanordnung, die haben ja ganz kleine Lenkräder,
ja,
und
ja,
die Armaturen da drüber.
Ja.
Das sieht so kacke aus.
Das würde ich gerne mal ausprobieren, um zu wissen, wie es wirklich ist. Was mir nicht ganz so gefällt, aber das ist halt auch ein selbstbewusstes Äußeres, ist halt diese Art Stoßzahnoptik der.
Vorne Löwen, diese Löwenzahn,
Säbelzahn-Dinger. Genau.
Du kannst einfach schwarz anmalen, siehst du nicht mehr.
Genau.
Tagfahrlichter.
Ne? Genau. Eine Geschichte, die ich nochmal erzählen wollte, ich hatte dir Bilder geschickt und die habt ihr aber nicht viel zu der Geschichte gesagt. Und zwar kam ein Kollege von mir diese Woche bei mir rein und sagte.
Von dem Kamak.
Und sagte zu mir: Du, meine Tante, die fährt immer jedes Jahr mit ihrer Freundin von Brüssel nach Paris. Die ziehen sich dann Kleider an, so in weiß, und machen dann so eine Schlössertour, wo sie alle Schlösser besuchen, so rund um Paris und in Frankreich und so. Zwei echt, also ältere Frauen, ich würde sagen so vom Semester her irgendwo zwischen 70 und 80 locker. Und die Freundin von der Tante meines Kollegen, die fährt einen Rolls-Royce Camargue. Und zwar schon immer. Also, pass auf, in weiß, ja. Und leider ist das Auto diese Woche dort in Flammen aufgegangen. Das war, glaube ich, sogar noch in Brüssel, wenn ich mich nicht irre. Bin mir nicht sicher, müsste man an den Straßenschildern erkennen. Und man sieht dann ein Bild, wo er stark brennt, und dann nachher Bilder, wie er dann vorne der Motorraum halt gebrannt hat. Ne? Ist sicherlich etwas, was man vielleicht wieder herrichten kann, aber auch bestimmt sehr schwierig. Und Achtung, was mir nicht klar war, also nochmal ganz kurz für euch, Camargue, Design von?
Pininfarina.
Genau, Design von Pininfarina. War das erste Rolls-Royce Coupé? Wenn man mal jetzt typische Coupé-Formen betrachtet, also vielleicht gab es mal einen
Kutschenkarosserie
mit zwei Türen.
Das ist ein bisschen schwierig. Es gab ja den als Coupé auch praktisch, den Bentley T gab es ja als Coupé, eigentlich, also damit ist ein bisschen schwierig, ne? Als Rolls-Royce-Marke nicht, das ist das Erste, aber als Bentley halt.
Mhm.
Und der vom Shadow gab es ja ein Gegenstück, das war der Bentley T, und den gab es als Zweitürer auch.
Mhm.
Es gab ja auch wiederum ein Rolls-Royce Corniche Cabriolet, aber es gab kein Corniche Coupé,
sondern,
nee, das war der Bentley dann. Das war das Bentley, war dann der Bentley T.
Ah, ich hätte schwören können, dass das gab.
Nee, ich glaube nicht.
Stimmt, der wäre ja
aber
eine Nummer älter.
Der Pininfarina hat den Camargue entworfen, auf Basis vom Shadow, Shadow-Technik runter. Ich habe auch mal einen Camargue verkauft, auch in weiß mit blauem Leder, in der alten Garage noch ganz am Anfang.
Ui.
Da bin ich mit gefahren, du stehst an der Ampel und du sitzt dermaßen erhaben hoch. Neben dir steht eine neue S-Klasse, 500er, und du guckst auf ihn runter.
Aus dem
Camargue-Coupé so.
Pfe.
Ja. Genau, und der Camargue ist ein Riesenschiff,
richtig groß.
Ja. Ich finde ein extrem schön gezeichnetes Auto, auch wenn es groß ist. Und er hat von der Seite...
So eine sehr klare Linie.
Ja, die Seitenlinie ist relativ eindeutig wie ein Ferrari 400.
Ja.
Wenn du die nebeneinander stellst, also wenn du die übereinander legst, die Bilder, siehst du so, dass die gleiche Linie ist, weil Pininfarina die auch in einer ähnlichen Zeit entworfen hat, sozusagen. Ne? Das ist so ein Außenseiter gewesen, also für Rolls-Royce irgendwie, weil das passte gar nicht ins sonstige Sortiment, das Auto. Ne?
Und dann hat er ja so eine, unter der, also wenn man jetzt mal die Linie sieht, wie du sie beschrieben hast, geht dann nochmal so ein Trapez quasi runter.
Genau, wieder hoch.
Genau. Das fällt bei dem Auto in weiß natürlich sehr auf. Und was ich echt nicht wusste, weil ich habe dann mal so ein bisschen gegoogelt, der wurde lange gebaut, aber nur ganz wenige. Also der wurde irgendwie bis 84, glaube ich, sogar gebaut.
Richtig teuer.
Und es gab nur 500 und Stück.
Ja, wurden die nicht, die wurden nicht im Rolls-Royce-Werk gebaut? Ich meine, wurde die Karosse nicht beim Mulnia gebaut?
Ich weiß nicht mehr. Ja, definitiv. Ja, das habe ich auch gelesen. Ja. Wie heißt das? Wie heißen die?
Mulnir.
Wenn du es sagst?
Ich meine, ja.
Ich hätte jetzt Malle nur gesagt, aber...
Und ich würde sagen, also preislich, der hat doch in Deutschland der hat über 300.000 D-Mark neu gekostet.
Ja,
Wahnsinn. Der Camargue war der teuerste Rolls-Royce, glaube ich.
Echt?
Ja, ja, ja. Ja. Wesentlich teurer wie ein Shadow.
Ja, aber jetzt musst du dir das vorstellen. Zwei ältere Damen, beide mit so weißen Kleidern. Wenn du das eine, bloß das eine Bild mal angucken, da steht sie nämlich. Da siehst du sie. Hast du gesehen, ne? Wie so ein Hochzeitskleid.
Mit dem weißen Camargue.
Und dann mit dem weißen Camargue, ey... Da habe ich nur, in dem Moment habe ich nur gedacht, da kann ich mit meinen Style-Accessoires echt einpacken, wenn die beiden ankommen. Ne? Oh, da kannst du, da brauchst, also da musst du schon ein richtiges Geschütz auffahren, ja, um da mitkommen zu können.
Nee,
ne?
Das ist schon oberste.
Das ist schon wirklich, ja. Ja, ja. Trotzdem, die coole Nebengeschichte dazu, der Sohn von der Besitzerin des Camargue, der ist wohl, ich glaube, der ist also recht erfolgreicher Anwalt, hat wohl auch eine Sammlung von Autos. Und als sie angerufen hat und gesagt hat, hier, Rolls-Royce brennt, alles blöd und so, was hat er gemacht? Eins seiner alten Autos genommen und hat gesagt, hier, nehmt erstmal den, fahrt damit dahin. So, also ich kann mir vorstellen, dass wenn sie das Auto unbedingt wieder haben möchte, dass sie sagt, bitte, mach den wieder fertig. Irgendeiner wird es auch machen.
Ja, aber das sah, ja, klar.
Sah nicht so gut aus, ne? Nee. Weil Vorderwagen war schon, der war schon ordentlich
Flammen. Ich frage mich, warum ein Camargue brennt. Das ist mir ein Rätsel.
Du.
Du, gut, der hat noch Vergaser, ne? Vergaserbrand vielleicht,
dann genau. Geht's los. Ne? Genau, genau. Wer weiß, was auch immer.
Ja.
Ja, was auch immer. Ärgerlich, aber eine heiße Geschichte auf jeden Fall im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, als ich die Bilder gesehen habe, und da, mein Kollege nur sagte, mit irgendeinem Oldtimer, sagte mein Kollege. Und ich so, ey, das ist ein Camargue. Und dann erstmal Camargue geguckt und dann gibt nur so und so viel. Mein Kollege war sich überhaupt nicht im Klaren, mit was für einem gigantischen Geschoss die da unterwegs sind. Ne? Also, das ist auch echt amtlich. Ich glaube, da kannst du noch bei jedem Hotel
vorfahren. Schiff, ne? Also,
ja, ja, eben.
Das ist ja kein Kleinwagen.
Ne? Nee, ich glaube, also ich möchte behaupten, ohne es jetzt genau zu wissen, das Auto ist locker 5,50.
Nee,
5,40?
So? Ja, ist knapp über 5 Meter, auf jeden Fall.
Ja, naja, so ein Riesencoupé.
5,25, also ist auf jeden Fall wie ein SRL Mercedes. Ne?
Ich kann mir, schade, dass ich das nicht weiß, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie die Koffer im Kofferraum ausgesehen haben.
Ja.
Ja? So am besten so alte 60er Jahre Louis Vuitton Koffer.
Ja.
Ja, 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 ja. Gut, alte 60er Jahre. Ich habe ein etwas neueres Quartett mitgebracht. Ich habe mich von dir überreden lassen. Wir machen wieder mit einem Quartett. Ich habe vorher nicht reingeguckt. Wie heißt es? Wie heißt es?
Sagst du immer. Deutsche Autoasse.
Ja.
Und?
Dann brauchen wir schon mal nicht mehr fragen, aus welchem Land. Das können die Leute schon nicht mehr hören. Zieh dir mal ein deutsches Autoasse. Du bist sowieso wieder... Du findest den sowieso wieder doof. Ah, der Blick, naja. Der Blick, dein Blick würde sagen, ist ein Opel.
Das ist richtig.
Nicht dein Ernst. Siehst du, man kann das immer schon so ein bisschen erkennen, ob ihm das gefällt, ob ihm es nicht gefällt. Okay, es ist ein Opel. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz auf die erste Seite gucken. Auf der ersten Seite, oder auf der Deckseite des Blattes, ist eine C-Klasse, ein 202. Also müsste das so Mitte der 90er sein. Dann könnte das ein Calibra sein. Okay, dann ist das ein Vectra 2000?
Fast. Komm, kann man nicht erraten. Das ist ein Vectra 2.0i 4x4.
Jetzt muss ich selber mal kurz nachdenken. Also in 2000 weiß ich, gab es als 4x4. Ist nicht ein 2.0i? Ist das 150 PS?
Nee, 129 steht hier. Aber ob das richtig
gab ist, weiß, das?
Keine Ahnung.
Weil auf dem, der sieht ehrlich gesagt, ja genau, also auf dem Bild ist das definitiv ja ein 2000er, würde ich sagen.
Ja.
Das waren damals auch schon flinke Autos,
ja,
ne?
Ja, 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 aerodynamisch.
Aerodynamisch, ja. Recht modern auch, also die, die muss man ja sagen, da lagen ja bei Opel dann echt immer Generationen auch dazwischen, ne?
Ja, dieses hässliche Armaturenbrett, was er hat, hat ja leider auch der Calibra geerbt und deswegen ist der Calibra innen drin so hässlich.
Ist richtig, aber beim Vectra geht das ja durch, finde ich. Und wenn du bedenkst, dass der Vectra der Nachfolger vom Ascona war.
Ist richtig.
Der Ascona war wirklich eine richtige alte Karre, ne?
Ja.
Also... Ja, von daher, das war allerdings auch eine Zeit, würde ich jetzt mal behaupten, in der Opel tatsächlich wieder richtig im Kommen war. Vectra,
ja,
ja, finde ich schon. Wenn der Omega nicht so einen schlechten Ruf gehabt hätte.
Hat er einen schlechten Ruf gehabt?
Ja, ja, der war, ja.
Kann ich mich gar nicht erinnern.
Ja, machen wir weiter, ne?
Weiter, wieder ein Opel.
Ach, verdammt. Ha? Ja, habe ich mich verquatscht, ne?
Echt? Mhm. Nee, weiter. Wieder ein Opel, ein Kadett?
Nee.
Ein Calibra?
Nein.
Ein Omega?
Nein.
Ein K5? Kaliber, Vectra hatten wir schon. Mhm. Vectra hast du nicht nochmal gezogen, ne? Mhm. Da gibt es hier noch einen Vectra.
Nein, nein.
Corsa.
Ja.
GSI.
Sport steht Sport. Hier.
Sag mal.
Sport mit 82 PS.
Gab es das? Keine Ahnung.
War übrigens auch.
Das ist aber auch ein Quartettspiel. Das ist
war, auch ein sehr, war aber auch ein sehr modernes Auto damals.
Genau.
Ich auf
der
ja,
Basis gab es ja den Tigra dann auch.
Stimmt, der Tigra war den auf der Basis.
Tigra fand ich gut.
Finde ich immer noch gut.
Ja, also gelungenes Auto gewesen.
So ein aber Ding Tigra, in Gelb mit einer Puma, niedrigen Laufleistung.
Ja. Diese ganzen kleinen Coupés, ja. Alles weg.
Ja. Und mein, weißt du, welches mein Liebling ist, wenn du sagst Tigra und Puma? Hm? MX3 mit Sechszylindermotor.
Ja, und der kleinste Sechszylinder, der kleinste Seriensechszylinder damals mit 1,99 Liter Hubraum und sechs Zylindern.
Genau.
Ganz
129 also, PS. Ja, ja. Und
den Motor gab es auch im Mazda Xedos 6, ne?
Den gab es auch im Xedos genau. 6, ja.
Kleinste Sechszylinder der Welt damals auf dem Markt.
Bin ja ein Xedos-Fan, ne? Also ich fand damals den Na, Xedos mit diesem...
Xedos war ja der erste Sprung in eine Luxusmarke sozusagen.
Ja, ne? Genau.
Und
genau.
Der Xedos 6 hatte auch ein gutes Design. Also der war gut gemacht.
Ja, sehr, sehr eigenständig. Ja. Mit einem vielleicht für manchen Geschmack zu schmalen Heck. Ich mochte das.
Ja, ja.
Aber was mir bei dem Auto besonders gut gefallen hat, könnt ihr ja gerne mal googeln, ist das Cockpit, weil der ja so Bediensatelliten links und rechts hatte am Cockpit und auch sehr moderne Armaturen für die damaligen Verhältnisse. Ja. Also ich fand einen Xedos 6 total gut, einen Xedos 9.
Der Xedos 6, der hieß glaube ich, hieß der nicht in Japan Oinos? Ich meine ja.
Wenn du das sagst.
Das war ja auch so eine Spezialität der Japaner damals, dass die Autos auf verschiedenen Märkten verschiedene Namen hatten.
Ja.
Und auch manchmal verschiedene Logos, aber das gleiche Auto.
Ja, ja, ja.
Und da gab es dann diesen Corolla, den du mir vorhin gezeigt hast. Ne? Den gab es ja auch als Schrägheck-Coupé.
Richtig.
Bei uns aber nicht.
Ja.
Und der hieß dann Corolla, dann hieß er vielleicht Sprint, dann hieß er Levin. Also der hatte zig Namen und auch zig so Ausstattungsvarianten, sodass es irgendwie ein anderes Auto ist, ist aber gar nicht.
Das musste ich neulich. Ich habe in Spanien einen Subaru gefunden. Und da steht dann natürlich auch irgendwie immer nur dabei Subaru. Und dadurch, dass sie so bestimmte Kategorien haben, die immer nicht passen, musst du erstmal rausfinden, was ist das überhaupt für einer. So. Und der hieß zum Beispiel in Europa und in Deutschland 1800. Aber woanders hieß er Leone.
Ja, Leone. Ne?
Das ist der Leone.
Also in Spanien hieß er Leone.
Nee, da hieß er nicht Leone, glaube ich. Da hieß er eben nicht Leone.
Aber der Leone war bei. In Japan hieß er auf jeden Fall Leone.
Da hieß er Leone und in Südamerika hieß er,
glaube ich, auch Leone. Genau, aber der Leone war der normale Subaru 1800.
Genau.
Im Viertürer.
Genau.
Gab es wie so ein Schrägheck-Kombi.
Genau, dies hier war eine ganz normale viertürige Limousine, die ja immer noch so ein bisschen 70er Jahre amerikanisches Design hatten.
Ja, weil es der Hauptmarkt war.
Ne? Eigentlich ganz cool, diese Dinger, aber. Ja, weiß ich nicht. Also sowas aus Spanien zu holen, das ist ja auch meistens leider eine Technik, bei der man irgendwie zumindest mal eine funktionierende Technik braucht.
Aber da gibt es ja hier Werkstätten, die das im Griff haben.
Ja, ich habe
nur... Ich weiß noch, da im Siegerland, wo ich herkomme, wenn du von Neunkirchen nach Herdorf fährst, so jetzt neuerdings ist es dann Kreisverkehr, früher war da nicht, und da war immer an der Seite so eine, wie eine Scheune mit einem Hof, voll mit Subarus, aber bis heute.
Mhm.
Der muss irgendwer sein, der nur an Subarus schraubt, da in diesem Dorf.
Ja, ja, Subaru, ich fand das damals immer so toll, weil die Werbung war ja immer bezogen auf Allradantrieb. Und für mich war, ohne dass ich mich damit viel auseinandergesetzt habe, diese Geschichte mit, ich drücke auf den Knopf, also auf dem Schalthebel hatten die ja immer einen Knopf und dann habe ich Allradantrieb, war für mich total logisch. Also ich habe mich dann immer gefragt, warum machen alle anderen das nicht so? Ne? Weil ich brauche den Allradantrieb ja nicht jeden Tag. Ich brauche ihn dann, wenn ich ihn haben möchte und habe dann den Knopf und drücke ihn auf Allrad. Ne? Das ist irgendwie doch...
Ich fand übrigens, was mir immer gefallen hat, war der Subaru Forester, aber die allererste Serie.
Ja,
der... Also sehr eckig.
Ja, und sehr eckig, sehr metallen. So, der war noch nicht mit Kunststoff...
Nee, und der war so... Ja, ist irgendwie ein Kombi, nee, ist ein Geländewagen, ja, wir wissen nicht, was es ist. So, der Forester, nicht der. Dann gab es ja noch ein Outback hinterher, da war schon mehr klar, dass es geländemäßig ist. Aber der Forester war so ruck, so den ersten Forester, der hat mir immer gefallen, fand ich immer geil.
Ja, ich glaube.
Das sind so super Japaner, die ich gut finde, aber.
Ich glaube auch, diese Autos, die sind wahrscheinlich besser, als man denkt. Man denkt heute immer, die sind nicht gut, weil man die alten hier nicht gesehen hat. Aber das hängt damit zusammen, dass die auch in jungen Jahren dann schon nach Afrika oder sonst wo hingegangen sind. Weil da hast du das halt gebraucht mit Allradantrieb und so. Ne? Oder eben auch so in das ein oder andere Land, wo die Straßen ein bisschen schlechter sind. Ja. Weil die auch tendenziell, waren die ja tatsächlich immer auch ein bisschen hochgebockt. Also so ein Subaru war ja für jemanden, der sagt, boah, ich habe da irgendwie ein Haus am Berg. Subaru, perfekt.
Also in der Schweiz sind die viel verkauft.
Ja. Ja, ich fand die auch, wie gesagt, ich fand die nie doof, die Autos. Also nee,
was geil ist, wie heißen die jetzt nochmal? Es gibt von diesem 1800er, von diesem
XT? Super,
mehr gibt es diesen, den gab es bei uns nicht. Gibt es so ein Pickup?
Ja, den Brad.
Genau.
Den
wo
Brad.
Du hinten Sitze genau. hast, wo du hinten sitzen kannst, praktisch draußen nach hinten gucken kannst.
Cool. Ja, ja, diese Brad-Dinger. Gibt es ja ein paar in Deutschland und jeder, der so ein Ding hat, der feiert das natürlich, total weil jeder cool. sagt, ey, was ist das denn?
Total ne? geil.
Habe ich das eigentlich neulich erzählt, dass ich, weil du das gerade sagst mit draußen sitzen, dass ich in Bremen einen extrem guten Zustand Skoda, wie hieß der Pickup?
Ah.
Mit dem verschiebbaren Sitz?
Vom dieser gelbe.
Ja, du gelb der gelbe.
Auf Basis vom Felicia, glaube ich, oder Fabia damals.
Ne? Ja.
Felicia oder Fabia. Der heißt, ich weiß, was du meinst, der ist total cool. Der ist so gelb mit dunkelgelben Kunststoffteilen und gelben Alufelgen.
Genau, und ich habe den gesehen und dachte in dem Moment so, Mensch, oh krass, toller Zustand und lange nicht gesehen. Und als ich mir den dann angeguckt habe im Netz und...
Skoda Fun hieß der, oder?
Ja, Pickup Fun, ja, ich guck gerade mal, wie der hieß. Ja, super, dass das hier nicht so steht. Ja, die Variante, die wir meinen, die hieß Felicia Fun.
Ja.
So, Felicia Fun. Und das Krasse an dem Ding ist, wirklich genau. das Krasse, dass du quasi, du hast eine Kabine, also sprich, du hast eigentlich Fahrersitz, Beifahrersitz, hast dahinter eine Glasscheibe, kannst das Ganze aber nach hinten auf die Ladefläche ziehen, sodass du zwei zusätzliche Sitze hast, die dann aber mehr draußen als drinnen sitzen. Völlig, also eine Konstruktion, wo du sagst, das gibt's doch gar nicht. Ja. Ne? Und die sind auch richtig teuer.
Ja.
Ja, aber die sind auch richtig teuer, die Dinger, ne? Weil es gar keine gibt, ja, ja. im Grunde, die vernünftig sind.
Cool.
Und wenn du so einen hast in einem guten Zustand, ja, ja, weil es sieht ja immer aus wie selbstgebaut, ne?
Ja.
So, total genial. Ja. Ja, total genial. So schließen wir heute, gehen ins Wochenende, würde ich sagen, und machen Deckel drauf und wünschen euch allen eine schöne Woche und sagen bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao. Ja, geiles Ding, ne? Echt cooles Teil. Und der war perfekt. Also ich habe den gesehen und dachte nur, boah, alles.
Ich möchte nicht wissen, boah. Was der für böse Fallen hat, weil diese mit dieser Verschiebmechanik und so.
Ja, wenn da was kaputt geht.
Rostnester ohne Ende im Auto.
Aber hier ist das, guck mal, guck dir das mal an. Diese Konstruktion, ne? Ach, guck mal hier, das ist geil. Guck mal das Bild an. Da lackiert er das Ding von innen.
Geil.
Siehst du das?
Ja.
Party-Trick. Die Rückbank der Kabine ließ sich nach hinten verschieben, wodurch zwei zusätzliche Plätze entstehen. Party-Trick. Das ist doch geil, das Ding. Ne? Das ist einfach nur eine coole Geschichte. Aber auch da fragst du dich, ähnlich wie bei deinem Auto hier ohne Gurte, welcher TÜV-Mann hat das eigentlich abgenickt hier?
Ja. In der Tschechei, der TÜV.
Ja, ja.
Der TÜV Rheinland mit der tschechischen...
Mit Dependance in der Tschechei.
Dependance in Bialsko-Biala in Polen. Ja, das ist in der Tschechei sind die da rüber gefahren. Und haben die das gemacht? Man weiß es nicht.
Man weiß es
so, jetzt nicht. Aber tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.